Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Wir wollen auf das Leid ukrainischer Kriegsgefangener schauen. Heute bei Kontinent, Ihrem europäischen Magazin, wie Russland mit dem Leid der Angehörigen vor allen Dingen spielt. Dann die Frage nach der Lithiummine und dem geplanten Abbau in Serbien. Ein Skandal oder dann doch eine Mine mit politischem Gerangel? Beginnen wollen wir aber mit einem Fazit. Und da geht es um die Olympischen Spiele in Frankreich, in Paris. Die sind seit Sonntag 23.58 Uhr Geschichte. Die Olympischen Sommerspiele, der IOC-Präsident Thomas Bach hat sie dann offiziell für beendet erklärt. Unmittelbar danach löschte dann Frankreichs Schwimmstar Léon Marchand zusammen mit zwei weiteren Athleten auch das olympische Feuer. Das, was bei unseren Nachbarn zwei Wochen lang gelebt und gefeiert wurde, es war wirklich ansteckend in vielerlei Hinsicht. Und Anne van Eickels zieht jetzt noch einmal Bilanz, französisch, europäisch und auch ein bisschen deutsch.
Dies ist eine Liebesgeschichte. Sie erzählt, wie sich die Menschen neu verliebten in die Olympischen Spiele. Und es könnte kitschiger nicht sein. Diese Geschichte spielt in Paris, in der Stadt der Liebe.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Das Feuer in der Stadt der Liebe und ab jetzt auch der Stadt der Ringe. Es brennt.
Das Feuer war gerade entfacht. Da hatten die Ersten schon ihr Herz an Paris und die Spiele verloren. Im Dauerregen der französischen Hauptstadt. Die Eröffnungszeremonie auf und an der Seine ging ans Herz.
Wahnsinn, ganz, ganz arg schön. Also wunderschön. Viele Tränen gehabt. Total emotional. Gänsehaut.
Die Stadt inszenierte sich selbst. Mal bunt und ganz gaga.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Mal glamourös, als die zarte, von ihrer Krankheit gezeichnete Céline Dion bei ihrem umjubelten Comeback vom Eiffelturm La Hume d'Amour kraftvoll hinaussang in die ganze Welt. Gott vereinigt ihr alle, die sich lieben. Und die Götter des Olymps meinten es sehr gut mit Olympia in Paris. Die Stadt der Liebe hatte alles liebevoll vorbereitet für ihre Gäste aus der ganzen Welt. Ohne den gigantischen Pomp früherer Spiele, dafür mit viel Olala und Sportstätten, in die man sich einfach verlieben musste. Das Beachvolleyballstadion, das beim Sonnenuntergang zu einem magischen Ort wurde, weil der Eiffelturm direkt neben den Beachvolleyballern golden glitzerte.
Auf der Bank habe ich ihn einen Blitzen sehen und dachte so, krasse Scheiße, also, na, hat er geblitzt, also,
gefunkelt. Ne?
Gefunkelt. Und dann war so, Alter, los jetzt.
Dazu Fechten unter den Glaskuppeln des Grand Palais, in dem man das Gefühl hatte, hier haben D'Artagnan und seine Musketiere schon ihre Degen gekreuzt. Oder die Reitwettbewerbe in der royalen Kulisse von Versailles, vor dem Schloss mit funkelnden Wasserspielen und goldenen Statuen. Besondere Bilder, die für immer bleiben, nicht nur bei Reiterin Julia Krajewski.
Ja, man geht das ja fünfmal ab, macht viele Fotos fürs Familienalbum, sehr oft das Schloss, auf alle Arten und Weisen.
Traumhafte Bilder, fast zum Verlieben, aber dreckiges Wasser. Das war der Wettkampfort der Triathleten und Freiwasserschwimmer, die Seine, die sich wie ein goldgrünes Wasserband durch Paris zieht. 100 Jahre war das Schwimmen im Fluss verboten, weil der zu belastet und dreckig war. Rechtzeitig zu den Spielen stimmte die Wasserqualität, angeblich. Sie stimmte offiziell zumindest so weit, dass die Athletinnen und Athleten in die Seine springen konnten. Manche Sportler klagten danach über Übelkeit. Aber der größere Gegner waren nicht Abfälle und Dreck, sondern die starke Strömung.
Sehr ruppig, sage ich auch, aber es war eigentlich ja, ein besonderes Schwimmen und auf jeden Fall, man muss schon sagen, irgendwie Olympischen Spielen würdig. Also es hatte schon so einen gewissen Pep und es war schon cool.
1,4 Milliarden Euro hatten Stadt und Staat in die Wasseraufbereitung für die Seine gesteckt. Ein Vermächtnis für alle in Paris. Die ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung war den Organisatoren schon bei der Planung sehr wichtig. Keine traurigen weißen Elefanten, sondern Spiele in bestehenden oder temporären Wettkampfstätten. Bürgermeisterin Anne Hidalgo zog daher ein positives Olympia-Fazit. Sie wollte nachhaltige Spiele ohne autokratische Entscheidungen und den Gigantismus vergangener Zeiten.
Spiele mit dem Ziel, sie für die Bürger der Stadt zu machen, sind kein gutes Geschäft. Das weiß ich. Aber so haben wir nicht gedacht. Unsere Vision für Paris, eine ökologische Stadt, eine inklusivere Stadt, in der es Bürgerbeteiligung gibt.
Die Olympischen Spiele von Paris waren Spiele für die Menschen, die sie lieben. Mitten in der Stadt, beim Radrennen über das Kopfsteinpflaster von Montmartre oder beim Skateboarden und Breaking auf der Place de la Concorde. In den Bars und Cafés schauten die Franzosen oft zusammen mit ihren Olympiagästen aus aller Welt die Wettkämpfe. Im TV oder auf der Leinwand und bei einem Glas Wein, einem Bier, Limo oder Cola. Es schien, als seien alle Olympiamuffel aus Paris geflüchtet. Jede Ecke der Stadt versprühte in diesen olympischen Tagen einen zusätzlichen Charme. Eine verbindende, eine liebevolle Atmosphäre herrschte in Paris.
Wir gehen mit unseren Kindern zu den Animationen, zeigen ihnen Sportarten wie Beachvolleyball. Wir nutzen das maximal, leben den Esprit der Spiele. Ich bin Lokalpatriotin. Olympia zwischen all unseren Denkmälern, das hat Symbolwert. Das ist schön.
Auch in anderen Städten Frankreichs gab es Wettkämpfe, zum Beispiel in Bordeaux, Lille, Marseille oder Lyon, miteinander verbunden durch Olympia und die Bahn. Und diese wurde am Tag der Olympia-Eröffnung das Ziel eines Brandanschlags, offenbar von Linksextremisten.
Es hätte ein Feiertag sein sollen. Heute war der Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele. Mit vielen Franzosen, die nach Paris fahren wollten, all das wurde verdorben. Es ist ein Trauertag.
Trotz des Anschlags zu Beginn. Man fühlte sich sicher in Paris. Überall in der Stadt sorgten 45.000 Polizisten und Soldaten bei den 15 Millionen Olympiabesuchern für ein beruhigendes Sicherheitsgefühl. Es gab keine großen Zwischenfälle und vom französischen Innenminister eine Goldmedaille für das Innenministerium und die Sicherheitskräfte. Stress im olympischen Liebestaumel gab es auch, aber nur selten. Die Anti-Doping-Kämpfer kritisierten, dass chinesische Schwimmer zwar mutmaßlich gedopt, aber nie gesperrt wurden. Und beim Boxen wurde über das Geschlecht von zwei Boxerinnen gestritten. Gut 16.000 Kilometer entfernt in Französisch-Polynesien am anderen Ende der Welt war von diesen Diskussionen nichts zu spüren. Auf Tahiti, dort wo die Surfer auf den Wellen um ihre Olympiamedaillen ritten, war ohnehin alles gechillt und voller Liebe.
Wir werden wirklich wie Königinnen und Könige behandelt. Deswegen, ich freue mich, dass die Locals das jetzt auch so annehmen.
Die Orte füllten sich während der Spiele mit Leben und mit ganz viel Liebe für den Sport und die Athletinnen und Athleten. Vor allem für die Französischen. Die Franzosen feierten ihre Sportlerinnen und Sportler, ihr Land und sich selbst. Und diese formidable Welle schwappte laut durch die Stadien und die Arenen, während die stolze französische Nationalhymne zum Liebeslied wurde. Ein Liebeslied, vor allem für den französischen Superstar der Spiele. Wenn Schwimmer Léon Marchand das Becken in der Schwimmarena durchpflügte, schien das Leben in Frankreich für einen Moment stillzustehen. Alle schauten, alle hörten zu. Léon Marchand war mit 4x Gold und einer Bronzemedaille Frankreichs König der Spiele. Und in der Turnarena in Bercy regierte die Königin. Simone Biles aus den USA.
Es ist das Biles and More-Programm heute Abend hier in Bercy. Und 15.000 sind völlig elektrisiert. Das Dach hebt sich gleich schon hier ab.
It is crazy that I am in the conversation of greatest of all athletes, because I just still think I'm Simone Biles from Spring, Texas, that loves to flip.
Olympia lockte die Stars aus aller Welt nach Paris. Sängerin Lady Gaga, die Schauspieler Ryan Gosling und Nicole Kidman, dazu Politiker, Könige und Prinzessinnen und der allgegenwärtige Snoop Dogg. Der Rapper tingelte von Event zu Event.
Is anybody ready for the Olympics, baby? I know I am. Yabba dabba doo. Guess what, America? We love you.
Viel Liebe, auch für einen großen Tennismoment in Paris.
Er hat es! Novak Djokovic ist endlich Olympiasieger!
Bis zu ihrer ersten Medaille musste die deutsche Olympiamannschaft nicht lange warten. Am Abend des ersten Wettkampftages gewann Schwimmer Lukas Mertens Gold.
Ein Junge aus Magdeburg, der ja vielleicht nicht für große Sachen bestimmt ist, aber anscheinend doch.
Das erste Gold für einen deutschen Schwimmer im Becken seit 1988. Danach gab es überraschende Medaillen.
Die deutschen 3x3-Basketballerinnen holen Gold.
Gold für Christian Kukuk im stechenden Springreitfinale.
20 Meter! Gold für Yemisi Ogunleye.
Gold für Laura Lindemann und die deutsche Triathlon-Mixstaffel.
Es gab erhoffte und erwartete Medaillen.
Ole, ole, Leo, das ist die Silbermedaille. Eine großartige Leistung.
Max Rentschmidt, Max Lemke, Jacob Schoff, Tom
Liebchen lügt.
90,09 Prozentpunkte für Jessica von Bredow-Werndl und Dallera nach einem herausragenden Auftritt.
Goldmedaille für den Rudergiganten aus München.
Das muss Gold sein, da ja war Volomeev. Wahnsinn, rhythmische Sportgymnastik at its best.
Und es gab die insgesamt 8. olympische Goldmedaille in der Karriere von Dressurreiterin Isabel Wert. Dazu kam noch eine weitere silberne. Isabel Wert löste die Kanutin Birgit Fischer als Rekordolympionikin in Deutschland ab.
Ja, das war heute echt ein bisschen viel Gefühl und ja, es ist super. Ich freue mich natürlich sehr. Ich werde mit Birgit bald einen trinken gehen. Wir haben, glaube ich, beide echt was hingekriegt.
Für Tennisspielerin Angelique Kerber, Beachvolleyballerin Laura Ludwig, Turner Lukas Dauser und Tischtennislegende Timo Boll waren die Spiele von Paris gleichzeitig der Abschied vom geliebten und gelebten Olympia.
Diese Zuneigung der Fans, das war natürlich super schön. Von daher vielen Dank hier an das Pariser Publikum.
Im Medaillenspiegel belegte Team D den 10. Platz mit 12 Gold, 13 Silber und 8 Bronzemedaillen. Mehr Gold als zuletzt, insgesamt aber weniger Medaillen für Deutschland. Das Minimalziel Top 10 des Deutschen Olympischen Sportbundes wurde gerade so erreicht. Die Athletinnen und Athleten stehen aber für mehr als die insgesamt 33 Medaillen, resümierte der Chef der Mission Olaf Tabor.
Sie repräsentieren eine Mannschaft, die die ganze Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegelt. Wir haben zahlreiche bunte Vertreter mit unterschiedlichen Hintergründen und Familiengeschichten, die wir als Team D sehr offensiv und mit ganzem Herzen auch nach außen tragen und kenntlich machen.
Eine Olympiamannschaft aus und für Deutschland, mit der sich viele Menschen in der Heimat identifizieren konnten und die mit einem epischen Moment Sportdeutschland einte. Historische Handballsekunden im Viertelfinale gegen Frankreich.
Achtung, Ballbesitz, Ball verloren, Wurf, Tor, 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 Tor! Vor der Sirene noch, ich werde wahnsinnig, was war das denn? Was war das denn?
Es sind genau diese Augenblicke, die in Erinnerung bleiben werden, die zeigen, weshalb der Sport so liebenswert ist. Die Menschen verliebten sich neu in Olympia, weil die Spiele mittendrin waren in Paris, der Stadt der Liebe. Endlich wieder gemeinsam den Sport und das Leben feiern, so wie François, der Postkartenverkäufer am Louvre.
Für uns ist es außergewöhnlich, die Spiele in Paris zu haben. Es ist Party, es wird gefeiert. Wenn wir Medaillen gewinnen, schön und gut. Aber die ganze Welt zu empfangen, auf das sich alle Völker, Kulturen und Religionen mischen, das ist doch das Wichtigste.
Nach den einsamen Pandemiespielen von Tokio im Sommer 2021 und Peking im Winter 2022 und den vielen Diskussionen um IOC-Gigantismus und Autokratie in den Gastgeberländern. Diese Olympischen Spiele in Paris waren Spiele, die vereinten. Und in Frankreich hoffen jetzt sogar viele auf einen olympischen Geist, auch in der schwierigen politischen Lage.
Ach. Macron. Je sais pas. Même lui ne sait pas.
Ach, Macron, nicht mal er weiß, was er machen will. Aber ich hoffe, diese Atmosphäre wird alle miteinander aussöhnen.
So wie bei einem der Momente dieser Olympischen Spiele von Paris, als es im Finale richtig Zoff gab zwischen den Beachvolleyballerinnen aus Kanada und Brasilien. Und der Musik-DJ am Spielfeldrand mit nur einem einzigen Lied das ganze Stadion verzauberte und so die Spielerinnen versöhnte. Merci Paris, du Stadt der Liebe.
Möge diese Krone von Paris weiter für ein friedliches Wettstreiten sorgen. Das Olympia-Fazit von Anne van Eickels, das haben Sie gehört hier auf SR2 Kulturradio. Kontinent, Ihr europäisches Magazin. Die Regierung in Belgrad, die EU und Deutschland sind dafür, dass in Serbien für die Elektroindustrie wichtige Lithiumquellen gefördert werden. Umweltschützer und viele Bürger des Landes, die protestieren dagegen vehement gegen das geplante Bergwerk. Zehntausende allein in der vergangenen Woche in Belgrad. Was ist da los in Serbien? Ist das wirklich ein Skandal, was auch die deutsche Regierung mit in Gang gesetzt hat? Oder sind da Ziele derer, die kein Bergwerk im Land wollen, die irgendwo im politischen Gerangel des Landes liegt? Diese Fragen wollen wir jetzt ein bisschen näher beleuchten. Ich spreche mit unserer Korrespondentin Silke Hane, die für die Region zuständig ist. Frau Hane, erstmal in aller Kürze nochmal die Fakten. Worum geht es wo und wer soll eigentlich daran beteiligt sein, an diesem Abbau?
das Lithiumvorkommen im westserbischen Jadertal. Das wurde schon vor rund 20 Jahren entdeckt. Das Bergbauunternehmen Rio Tinto, britisch-australischer Konzern, das erkundet seitdem das Vorkommen und plant, es eben dort abzubauen. Außerdem auch den Rohstoff Bor. Dagegen gibt es aber von Seiten der lokalen Bevölkerung schon lange Widerstand. Ende 2021 ist das Ganze dann zu einer landesweiten Protestwelle angeschwollen. Damals war Wahlkampf in Serbien. Und unter dem Druck der Straße hat der Präsident Alexander Vucic dann das Projekt stoppen lassen. Das dann aber direkt nach seiner Wiederwahl als seinen größten Fehler bezeichnet. So, und vor wenigen Wochen hat Vucic dann per Zeitungsinterview verkündet, es soll jetzt also weitergehen im Jadertal mit der Mine. In der Zwischenzeit ist Rio Tinto auch da aktiv geblieben, hat weiter zum Beispiel Häuser gekauft in der Gegend. Und kurz nach Vucics Interview hat dann schließlich auch das serbische Verfassungsgericht das alte Verbot für rechtswidrig erklärt. Und das halten Kritiker auch für keinen Zufall, also diese zeitliche Nähe zwischen dem Interview und diesem Urteil.
Und nun war unter anderem ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit vor Ort, als dann bekannt gegeben worden ist, dass das nun doch gefördert werden soll, dass man dieses Lithium und auch Bor eben angehen möchte mit diesem britisch-australischen Konsortium. Also eigentlich so ein bisschen von außerhalb mit dem serbischen Staatspräsidenten ein Deal gemacht. Kann man das so beschreiben? Ist das das Hauptargument der Gegner, die dagegen mobil machen?
Die haben eigentlich vor allem Angst vor Umweltverschmutzung. Also sie sagen zwar auch in Richtung Deutschland, ja, baut doch erstmal euer eigenes Lithium ab. Gibt ja schließlich auch in Deutschland Vorkommen, die nicht angefasst werden. Also diese Ebene hat die Kritik schon, aber ganz wesentlich geht es den Leuten darum, dass das Jadertal für die Trinkwasserversorgung im ganzen Land wichtig ist. Lithiumabbau verbraucht aber auch viel Wasser. Da haben sie Angst davor. Es gibt viele fruchtbare Felder in der Gegend, also viel Landwirtschaft. Die Anwohner fürchten sich vor der Verunreinigung der Böden und auch des Grundwassers, weil eben Schwefelsäure eingesetzt wird beim Abbau von Lithium. Und auch kulturell ist das Jadertal für manche Serben wichtig. Mehrere wichtige Schlachten wurden da geschlagen, die wichtig sind für die serbische Identität, wenn man so will. 1804 gegen die Osmanen, 1914 gegen Österreich-Ungarn, 41 gegen die Wehrmacht. Und Umweltthemen haben aber auch in Serbien immer ein hohes Mobilisierungspotenzial. Und so haben sich auch andere Gruppen diesem eher bunten Protest angeschlossen. Also das ist jetzt gar nicht so zentral organisiert, wie man denken mag. Und unter anderem ist da auch die Opposition dabei, die in Serbien als schwach gilt. Übrigens auch, weil Vucic sie zunehmend unterdrückt.
Schauen wir doch mal auf die Standards, die da angelegt werden sollen beim Betrieb einer solchen Mine. Da wurde jetzt auch noch mal bekräftigt, auch aus Berlin beispielsweise heißt es, dass man die Sorgen der lokalen serbischen Bevölkerung sehr ernst nehme und dass man natürlich, so die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brandner heißt die, dass man das nur mit den entsprechenden Verfahren auch da rausholen will, also mit EU-Standards. Werden die trotzdem angezweifelt bei denen, die protestieren gegen die Mine?
Also ich glaube, es wird angezweifelt, ob Rio Tinto sich dran hält und ob, wenn sie sich nicht dran halten, man sich auf den serbischen Staat verlassen kann, den serbischen Rechtsstaat das Ganze zu verfolgen. Zum einen hat ja jetzt Rio Tinto nicht den allerbesten Ruf. In Australien hat der Konzern zum Beispiel 2020 eine 46.000 Jahre alte heilige Stätte der Aborigines zerstört, um da Rohstoffe abzubauen. Das war ein Gräberfeld. Diesem Ruf versucht das Unternehmen in Serbien sehr stark entgegenzunehmen und auch das Vertrauen der Anwohner zu gewinnen. Also ein Manager hat etwa gesagt, ja, also wenn die Landwirte da ihre Lebensmittel nicht loswerden, dann kauft Rio Tinto das alles zum Marktpreis und ernährt davon die Minenarbeiter. Er selbst wird es auch essen. Aber die Kritiker sagen eben, das Unternehmen steckt eigentlich mit der Regierung unter einer Decke. Und das Problem, denke ich, ist da wirklich das fehlende Vertrauen in den serbischen Rechtsstaat. Kritiker der Regierung werden ja in jeder Thematik mit staatlichen Schikanen überzogen. Der Rechtsstaat gilt auch als nicht unabhängig bei den Kritikern. Ich habe das eben beschrieben mit dem Verfassungsgericht, was dann eben in zeitlicher Nähe zum Präsidenten zufällig ein Urteil zu dem Thema gefällt hat. Ja, und viele glauben, wenn Rio Tinto eben seine Versprechen nicht einhält, dann können wir uns da auch gar nicht gegen wehren. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, zumindest der Anwohner. Und dann gibt es natürlich noch Oppositionelle, die da sozusagen jetzt nicht direkt um ihr Leib und Leben und Einkommen fürchten, aber eben auf diese ganze Thematik, diese aufgeladene draufspringen.
Vucic spricht ja eher auch von einer Kampagne gegen ihn, wenn er die Protestler in den Fokus nimmt. Da könnte also auch irgendwo was dran sein.
Jein. Also natürlich versucht die Opposition jetzt gegen ihn zu mobilisieren, aber Vucic sagt sowas oft, wenn was nicht so läuft, wie er das sich vorstellt. Also dass es eine Kampagne gegen ihn ist oder man ihn stürzen will. Manchmal sagt er auch, dass Schlimmeres droht, also man ihm nach dem Leben trachtet. Also Vucics Macht basiert ja auf der Darstellung von ihm als starkem Landesvater, der als einziges auch weiß, was für Serbien gut und richtig ist. Und wer gegen ihn ist, ist gegen Serbien. Das kennt man ja auch aus anderen autoritär geprägten Ländern. Diese Form auch der Legitimisierung letztlich von Widerspruch und Kritik.
Nicht zuletzt haben wir da ja auch irgendwo, wie ich finde, einen Versuch, mit der EU ins Geschäft zu kommen. Serbien will mit der EU Geschäfte machen, auch Rohstoffgeschäfte. Ist das so ein Beispiel, wo man sieht, da liegen noch irgendwo Welten in Anführungszeichen dazwischen oder große Gräben zumindest?
Also zwischen Serbien und der EU liegen sicherlich im Bereich Rechtsstaatlichkeit noch einige Unterschiede. Wenn der Versuch, Europa sich zu nähern, scheitert, dann glaube ich eher an Vucic Schaukelpolitik. Der stellt sich ja mit Russland und China genauso gut wie mit Europa. Und er sagt auch selber, dass er eben so auf diese Art und Weise mit diesem Taktieren zwischen den Großmächten in Anführungsstrichen für Serbien das Beste rausholt. Und wie gesagt, das ist seine Art der Machtsicherung auch. Ein Großteil der serbischen Bevölkerung will auch den EU-Beitritt ihres Landes sowieso gar nicht mehr. Also auch wenn die Union der wichtigste Wirtschaftspartner des Landes ist und wenn diese Mine kommt, auch weiterhin wahrscheinlich sein wird, hat Vucic eigentlich nichts davon, sich ganz klar an die EU zu binden. Also mit einer Eindeutigkeit wie andere Westbalkanstaaten das zum Teil machen. Vucics Serbien ist ja auch das einzige Land von den Beitrittskandidaten, was zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland nicht umsetzt.
Nicht zuletzt die Frage natürlich am Ende unseres Gespräches, was ist denn nun vorgesehen, auch von Seiten der Regierung? Wie geht's jetzt weiter?
Also Vucic hat angekündigt, in die betroffenen Gemeinden im Jadertal zu reisen, recht bald und mit den Leuten da zu sprechen, einen Dialog zu führen. Netterweise hat er auch gesagt, das sage ich jetzt ein bisschen ironisch, er wird auch darauf verzichten, Versammlungen zu organisieren. Und die würden nämlich sowieso zeigen, dass er in der Mehrheit ist. Das drohte dann auch zwischendurch mal, dass er also von Regierungsseiten quasi Pro-Minen-Demonstrationen in der Gegend organisieren wollte. Hat er jetzt gesagt, das will er nicht machen. Er hat sich auch offen gezeigt für ein Referendum, auch da mit dem Hinweis, dass er sich sicher ist, dass er es sowieso gewinnen würde. Ja, mal sehen, ob es zu dem Referendum kommt, das glaube ich eher nicht. Jedenfalls will er jetzt in der Gegend mit den Leuten sprechen und wahrscheinlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Gegend werben. Das ist ja sein Hauptargument ins Inland auch rein, dass diese Mine also Arbeitsplätze bringt und wirtschaftliche Entwicklung.
Es bleibt also spannend in Serbien. Einschätzungen von Silke Hane, unserer Korrespondentin für die Region. Gehört in Kontinent, ihrem europäischen Magazin hier auf SR2 Kulturradio. Russland und westliche Staaten konnten sich auf einen Gefangenenaustausch einigen. Doch ist das auch ein Hinweis darauf, dass Gespräche über eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine möglich werden? Aktuell wohl wieder weniger, denn mit dem Vorstoß ukrainischer Truppen auf russisches Territorium bei Kursk ist zumindest aktuell eine weitere Eskalation zu befürchten. Auch für die Männer aus der Ukraine, die seit nunmehr über 2 Jahren in russische Kriegsgefangenenlagern sitzen, da wird das Ganze nicht einfacher. Sie werden zum Teil dabei gezwungen, ihren Angehörigen Nachrichten zu übermitteln, die Zweifel an der ukrainischen Führung schüren sollen. Russland spielt mit dem Leid der Angehörigen. Auch das ein Teil dieses Krieges. Die Reportage von Nils Buhler.
Maria war gerade mal 1 Monat alt, als ihr Vater in den Krieg zog. Seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen. Erst vor kurzem konnte die mittlerweile 2-Jährige erstmals per Videochat mit dem Papa sprechen, erzählt ihre Mutter Anna Lobova.
Anstelle von Hallo Papa hörte er einen schrecklichen Schrei, weil seine Tochter Angst hatte. Meinem Mann kamen die Tränen. Leider konnte er uns wegen der schlechten Verbindung nur hören und nicht sehen. Stellen Sie sich mal vor, 2 Menschen, die sich eigentlich so nahe stehen, wissen voneinander kaum etwas, sind wie Fremde.
Anna Lobovas Mann Oleg ist seit 2 Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft. Er gehört zu den Soldaten der Azov-Brigade, die über Wochen das Stahlwerk in Mariupol verteidigten, bis sie sich ergeben mussten. Sein Anruf ist das erste Lebenszeichen nach langer Zeit. Anderen Angehörigen von Azov-Soldaten geht es ähnlich. Auch Maria Alexejewitsch erhielt nach langer Zeit der Ungewissheit plötzlich eine Nachricht, dass sie mit ihrem Mann Serhii sprechen kann. In einer Gruppe im Messenger Telegram sei ein Aufruf gepostet worden, erzählt sie.
Sie veröffentlichten einen Beitrag, wo sie Frauen von namentlich genannten Männern aufforderten, sich zu melden. Ich habe dem Administrator dieser Gruppe geschrieben. Man sagte mir, dass mein Mann mit mir in 2 Wochen telefonieren will. Ich habe gefragt, ob das ein vertrauliches Gespräch sein wird, wann und wie es stattfinden soll. Sie haben mir versichert, dass das Gespräch vertraulich bleibt.
Und Serhii meldete sich tatsächlich. Das Gespräch dauerte kaum länger als 1 Minute. Das Versprechen eines vertraulichen Telefonats wurde aber nicht eingehalten. Schon wenige Minuten danach erschien eine Aufzeichnung im Internet. Eine andere Person im Raum hatte ihren Mann während des Anrufs von der Seite gefilmt. Zusätzlich wurde noch eine Videobotschaft von ihm veröffentlicht. Serhii sieht darin sehr schmal aus. Seine Wangenknochen zeichnen sich im Gesicht ab. Die Stimme ist brüchig. Er blickt in die Kamera und wendet sich in russischer Sprache direkt an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Herr Präsident, bitte machen Sie alles Menschenmögliche, damit ich so bald wie möglich ausgetauscht werden kann. Ähnliche Videobotschaften werden auch von anderen Gefangenen veröffentlicht. Sie alle bitten um ihren baldigen Austausch. Manche fragen, warum ihnen nicht geholfen wird. Schließlich hätten sie der Ukraine treu gedient und alle Befehle ausgeführt. Die Männer gehören zu den etwa 900 Azov-Kämpfern, die laut ukrainischen Medienberichten noch in russischer Gefangenschaft sein sollen. Seit mehr als 1 Jahr konnten keine Soldaten der Brigade durch einen Gefangenenaustausch befreit werden. Diejenigen, die ausgetauscht wurden, berichten von grausamen Bedingungen in russischer Kriegsgefangenschaft. Mit einem ehemaligen Kriegsgefangenen, der ebenfalls in der Azov-Brigade dient, konnte die ARD sprechen. Seinen Namen will der 27-Jährige nicht sagen. Der Weckruf war um 6 Uhr morgens. Gegen 7 Uhr wurden wir geschlagen, mit allem, was sie hatten. Hämmer, Keulen mit Fäusten und Elektroschockern. Dann gab es ein Frühstück. Danach saßen wir einfach nur rum. Zum Mittagessen gab es Wasser mit Kohl. Um 4 Uhr gab es dann wieder Schläge. Der Soldat war 120 Tage in russischer Gefangenschaft und konnte zusammen mit anderen im September 2022 ausgetauscht werden. Seine Schilderung der Haftbedingungen deckt sich mit denen anderer. Für einen Bericht haben die Vereinten Nationen 60 ehemalige Kriegsgefangene befragt. Auch sie erzählen von Folter in den russischen Gefängnissen. Immer wieder kommt es in der Haft auch zu Todesfällen. Ende Juli wurde bekannt, dass ein 55-jähriger Azov-Soldat in Rostow am Don gestorben ist. Todesursache unbekannt, heißt es in der Sterbeurkunde, die der Azov-Brigade vorliegt. Jeder Tag in russischer Gefangenschaft sei ein Tag der Folter, sagt Petro Jatsenko. Er ist Sprecher des Koordinierungsstabes für den Umgang mit Kriegsgefangenen. Die ukrainische Regierung wolle sie alle schnellstmöglich gegen russische Kriegsgefangene in der Ukraine austauschen. Es ist aber ein großes Problem, dass die russische Seite manchmal den Austausch verschiebt oder sogar stoppt oder sehr lange Pausen zwischen den Austauschen macht. So hatte es nach einem Austausch im August 2023 ein halbes Jahr lang keinen weiteren mehr gegeben. In der Zwischenzeit übe Russland Druck auf die Ukraine aus, sagt Jatsenko. Die Art der Anrufe bei den Verwandten und die veröffentlichten Videobotschaften der Gefangenen seien ein Beispiel dafür. Er glaubt, die Angehörigen sollen so davon überzeugt werden, dass die Ukraine sich zu wenig für einen Austausch einsetzt. Natürlich sind die Anrufe an sich gut. Dass dich dein Mann, dein Bruder, dein Sohn aus der russischen Gefangenschaft anruft, ist erst einmal gut. Es bedeutet, dass die Menschen am Leben sind und ihre Gesundheit so gut ist, dass sie immerhin sprechen können. Aber die Familien sollten nicht an den Inhalt dieser Gespräche glauben. Alles kommt zu 100% unter Überwachung und Druck der russischen Seite zustande. Auch Maria Alexejewitsch glaubt, dass Russland mit den Videobotschaften Absichten verfolgt. Doch die Bitte ihres Mannes Serhii, ausgetauscht zu werden, sei echt, sagt sie. Zusammen mit anderen Frauen von gefangenen Azov-Soldaten hat sie eine Initiative gegründet, die auf das Schicksal der Kriegsgefangenen aufmerksam machen will. Sätze wie »Alle Kriegsgefangenen werden ausgetauscht« und »Russland verzögert den Austausch« reichen ihr nicht aus, sagt sie in Richtung ukrainische Regierung.
Unsere Männer haben die Ukraine verteidigt. Sie sind nicht von sich aus in Gefangenschaft gegangen, sind nicht desertiert. Sie haben auf einen offiziellen Befehl hingehandelt. Und man versprach ihnen 3 oder 4 Monate Gefangenschaft und dass man sie austauschen würde. Wir haben noch immer keine Antwort bekommen. Man sagt uns nur, dass Russland sie nicht austauschen will. Das ist keine Antwort für uns.
Die Reportage von Nils Buhler aus der Ukraine. Und damit zu unserem letzten Thema heute hier in Ihrem europäischen Magazin Kontinent auf SR2 Kulturradio. Wie ist es, wenn in der eigenen Familie vor vielen oder auch vor wenigen Jahrhunderten das eigene Leben von anderen definiert wurde? Wenn bis heute der Nachklang der Sklaverei mitschwingt, im Namen, in der Herkunft oder auch bei der eigenen Hautfarbe? In London läuft nun das Theaterstück Slave Play. Und an 2 Nächten gibt es Tickets nur für schwarze Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Stück von Jeremy O'Harris beschäftigt sich eben mit rassistischer Gewalt und ihren Folgen für Paarbeziehungen. Das Angebot auf der Theaterbühne wird dabei in London sehr kontrovers diskutiert. Franziska Hoppen.
Yes.
Can I come in?
Im Theaterstück Slave Play geht es um 3 Paare, die zur Gruppentherapie gehen, um ihre Beziehungsprobleme zu lösen. Und es geht um den Rassismus und die Gewalt, die schwarze Menschen über Generationen hinweg erfahren haben, besonders durch Versklavung. Ein Trauma, das bis heute in den schwarzen Protagonisten weiterlebt und sich auf ihre Beziehungen zu ihren weißen Partnern auswirkt. Game of Thrones-Star Kit Harington, der einen der Männer spielt, beschreibt, wie er sich nach dem Stück gefühlt habe.
You don't walk away from this play feeling elated like you do from most theatre you do. And I don't think the audience come away feeling elated. They feel sucker punched.
Niemand gehe von diesem Theaterstück beschwingt nach Hause, eher mit dem Gefühl, man sei verprügelt worden, sagt Harrington. Der Autor des Stücks, der 35-jährige Jeremy O'Harris, erklärt:
I think that there is an idea sometimes that the traumas or pain.
Die Leute denken manchmal, der Schmerz und die Trauma seien geheilt worden und wir hätten uns weiterentwickelt. Dieses Stück soll zeigen, was wir noch nicht bewältigt haben.
Asking us to look at how far we haven't come.
12 Wochen lang wird das Stück, das in den USA schon am Broadway lief, in London aufgeführt, bis Ende September. 2 Vorstellungen sind sogenannte Blackout Nights, die sich explizit an schwarze Zuschauer richten. Die erste Nacht fand bereits Ende Juli statt und Schauspielerin Olivia Washington, die Kit Harringtons Partnerin spielt, sagt, so etwas habe sie noch nie erlebt.
To see black and brown people in a 900 seat theater. I've never experienced that. As an audience member, I'd never experienced that.
Ein Theater mit 900 Sitzen, voll mit schwarzen und braunen Menschen.
The energy on stage and in the audience was unlike anything I've ever experienced.
Die Energie sei einzigartig gewesen, sagt Kit Harington. Doch es gibt auch Kritik an dem Konzept, zum Beispiel von Alicia Kearns, Abgeordnete der konservativen Partei.
Theater is where we test ideas, we explore new realities, we challenge ourselves. And I'm deeply uncomfortable with the idea of us segregating by any background.
Das Theater sei ein Ort, an dem Menschen Ideen austesten, Neues ausprobieren würden. Aber Zuschauer zu trennen, egal nach welchen Kriterien, bereite ihr Unbehagen. Dabei geht es bei den Blackout Nights nicht wirklich darum, Zuschauer zu trennen. Tickets für die Abende kann jeder kaufen, auch weiße Zuschauer. Es handelt sich eher um ein Angebot, das sich ausdrücklich an Menschen richtet, die sonst nicht das Gefühl haben, im Theater willkommen zu sein, sagt Jeremy O'Harris.
People have to be radically invited into a space to know that they belong there.
Die Leute müssen radikal eingeladen werden. In den meisten Ländern im Westen haben arme und schwarze Menschen vermittelt bekommen, ihr gehört nicht ins Theater.
Black people have been told that they do not belong inside of the theater.
Harris selbst wuchs in armen Verhältnissen in den USA auf und sei früher nie mit seiner Familie im Theater gewesen. Kit Harington sagt, auch in Großbritannien sei es heute kaum anders. Die Theatergäste seien vor allem weiß.
I've only ever really known predominantly white audiences. It is still a particularly white space.
Aus seiner Sicht sind die 2 Blackout Nights eine Art Safe Space, Schutzräume und ein Versuch, das Theater für eine noch größere Vielfalt an Menschen erlebbar zu machen. Auch deshalb, sagt Autor Jeremy O'Harris, werden pro Woche 200 Tickets für nur 1 Pfund verkauft.
Franziska Hoppen über das Theaterstück Slave Play, was gerade in London läuft. Soweit unsere Sendung Kontinent, Ihr europäisches Magazin für heute. Den Podcast finden Sie natürlich wie immer in der ARD Audiothek und auch auf sr2.de. Und für heute bedankt und verabschiedet sich am Mikrofon Jochen Marmitt.